Heute ist Tag des Regenwaldes. Ja, was fällt dir eigentlich dazu ein? Was verbindest du mit dem Regenwald?
Ja, eine eigene Geschichte. Also ich war ja ungefähr ein halbes Jahr da, habe da mit den Indigenen gelebt. Ganz viele Geschichten, ja, verbinden mich da mit dem Regenwald, direkt am Amazonas. Ja, also das, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist Hitze. Absolut.
Was hast du da gemacht im Regenwald genau?
Ich bin ja ganz lange als Journalist tätig gewesen für Hilfsorganisationen und da war ich auch für eine Hilfsorganisation und habe da die Projekte dokumentiert. Ja, da waren wir dann komplett eingebettet in deren Leben und ja, genau, haben da wirklich den Alltag mit denen verbracht. Das war in Amazonien, in Brasilien, direkt am Äquator. Zwischen dem Mündungsdelta des Amazonas und französisch Guyana. Mitten im Urwald.
Da hast du sicherlich dann gelernt, worauf es ankommt als Survival-Experte, oder?
Ja, also ich habe zumindest ein Feeling dafür gekriegt, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie eine Gruppe funktioniert, eine kleine Gruppe, die ja sich komplett aus der Natur ernährt oder von der Natur ernährt und auch all das, was sie so in ihrem alltäglichen Leben braucht, auch aus der Natur herstellt. Und wenn man jetzt bei dem Terminus Survival bleibt, ist das natürlich ja Full Survival. Also wirklich die Fähigkeiten zu besitzen oder die Fähigkeit, oder Fähigkeit muss man ja wirklich sagen, es ist ja ein riesen Toolset, was man braucht, handwerklich, um ja das, was man wirklich braucht, aus der Natur dann halt zu generieren, ne? Also ob das jetzt Werkzeuge sind oder ja halt die Jagd, der Feldbau und so weiter und so fort. Also das ist das, was man im Survival auch braucht, genau. Wenn die Ausrüstung verloren geht oder kaputt geht.
Du hast es jetzt ja gerade eben auch schon angeteasert, also neben Journalist bist du eben auch Survival-Trainer. Wie wird man denn da Survival-Trainer? Wie kommt man denn da rein? Was ist denn da deine Motivation zu?
Also meine Hauptmotivation ist es, Menschen in den Wald zu holen. Also aufgrund meiner vielen Reisen um die Welt konnte ich mir ganz genau angucken, was da so läuft, also was die Natur den Menschen antut, was die Menschen der Natur antun. Und jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, hat sich die Idee stärker formuliert, selber erstmal mein Leben in Richtung Natur zu bringen. Das war so schon noch ein längerer Prozess. Und dann aber auch irgendwann zu sagen, okay, das tut mir so gut, in der Natur zu sein. Ich möchte das anderen auch ermöglichen. So ist die Idee entstanden, eine Wildnisschule zu gründen. Natürlich habe ich erstmal meine eigene wildnispädagogische Ausbildung gemacht. Und das war ja auch schon so eine Reise in Richtung Amazonien oder Amazonas, weil da geht es auch ganz viel um Gruppendynamiken, um die Ressourcegruppe im Survival und auch um Selbsterfahrung. Und das hat mich enorm geprägt. Und da war es für mich dann auch nach der Reise 2019 Amazonas glasklar. Das will ich hier nach Deutschland holen. Und das habe ich auch ganz gut geschafft mit der Schule.
Und wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut, mir kommt bei diesem Survival-Gedanken immer dieser Film Into the Wild in den Kopf irgendwie, wo die Person dann im Endeffekt lange Zeit in der Wildnis lebt und dann im Endeffekt an was ganz Banalem, nämlich an einer Vergiftung stirbt. Was würdest du denn sagen, sind in
Ja.
Deutschland, im deutschen Raum, die größten Gefahren, die man im Wald so vorfindet?
Die Zecke.
Die Zecke
Der
wirklich, okay.
gemeine Holz, der gemeine Holzbock. Oder man vertut sich bei der Eibe und verschluckt den Kern. Also es ist wirklich tatsächlich, also die höchste Gefahr geht von der Zecke aus. Und das ist natürlich auch alles so sehr hypothetisch, weil ja Deutschland ist komplett durchstrukturiert. Die großen Prädatoren wie jetzt der Bär oder der Wolf kommt jetzt langsam zurück, sind nicht mehr da. Und das, wie gesagt, ist dann halt sehr, sehr hypothetisch. Aber wenn jetzt der Bär hier wäre, dann wäre das natürlich auch, oder der Luchs, wenn wir natürlich auf der Speisekarte stehen. Klar gibt es hier auch giftige Pflanzen und das ist es ja. Also ich muss genau wissen, was ich essen kann und was nicht. Und wenn ich das nicht genau weiß, dann ist das natürlich schon schlecht, länger in der Natur zu leben. Also das wirklich unsere Vorfahren hatten so ein großes Wissen über Generationen aufgebaut. Das ist schon beeindruckend und das mussten wir natürlich auch, weil es ist natürlich schon eine extreme Anpassungsfähigkeit nötig, um dann hier länger überleben zu können. Das stimmt schon. Und ein falscher Pilz oder eine falsche Pflanze und das kann es natürlich gewesen sein, ja.
Und die Zecke wirklich einfach quasi wegen Borreliose, Gehirnentzündung, der Nachfolgekrankheiten.
Exakt.
Okay, krass.
exakt. Ja, es ist tatsächlich so.
Und wenn man sich dann im Wald befindet, hier im dunkeldeutschen Wald, sagen wir jetzt mal, wenn man sich da verirrt hat, wenn man jetzt irgendwie, der Akku ist leer, irgendwie, man hat keinen Kompass jetzt irgendwie mitgenommen, befindet sich im Wald, was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die in einem solchen Fall, wenn man sich dann vielleicht verirrt hat im Wald, irgendwie dabei haben sollte, worauf man sich vorbereiten sollte, wenn man sich im Wald dann verirrt?
Ja, also das, was du jetzt schon angesprochen hast, ist diese Vorbereitung. Wenn man sich vorbereiten konnte, dann ist das natürlich das A und O im Survival. Wenn man das nicht getan hat, dann sieht es natürlich ungleich schwerer aus. Und wenn man jetzt mal diesen Klimawandel wegnimmt, dann haben wir ein feuchtes, ja eher kälteres Klima. Und da ist es natürlich super wichtig, dass ich erstmal Schutz vor der Witterung finde, sprich Wärme und Windschutz. Das kann ich dann durch Feuer und durch einen Bau von einem Shelter, also von einer Unterkunft aus Naturmaterialien, oder ich kann auch eine umgeworfene oder einen Wurzelteller nehmen von einer umgeworfenen Fichte zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr wichtig, und dann glasklar natürlich auch Wasser, weil wenn man sich in einer Notsituation befindet, dann, und das unterschätzt man tatsächlich, ist der Energieverbrauch ungemein höher und natürlich dann auch der Bedarf an Flüssigkeit und Nahrung. Aber erstmal ist es dann ganz, ganz wichtig, nach dem Schutz und nach dem Feuer dann definitiv Wasser zu finden. Ne? Ganz klar. Und danach kommt erst die Nahrung. Aber das darf man dann auch nicht vergessen. Also einen Tag danach sollte man sich schon auf Nahrungssuche begeben.
Wenn man jetzt quasi, sagen wir mal, so ein Newbie wie ich wäre jetzt in der Wildnis gestrandet quasi und ich müsste mich ernähren, was würdest du denn raten, wonach greift man denn da am ersten, direkt am Anfang, wenn man gar keine Ahnung hat?
Ja, es kommt darauf an, welche Jahreszeit jetzt gerade vorherrscht. Also jetzt haben wir September, jetzt können wir noch Früchte ernten. Im Winter ziehen die Pflanzen die meisten ihre Energie in die Wurzeln. Also dann müssten wir graben. Genau, und jetzt bald fallen auch schon die Eicheln auf den Boden. Also das ist natürlich diese ganzen masttragenden Baumarten. Also auch die Esskastanien, Eicheln. Das sind halt ganz, ganz, ganz wertvolle, oder halt auch Haselnüsse, also ganz, ganz wertvolle Bäume, die auch früher schon genutzt worden sind. Die Leute haben da ihr Lager aufgeschlagen, da wo die Baumarten häufig anzutreffen waren, und haben dann zu einer bestimmten Jahreszeit, wo die Früchte dann reif sind, die geerntet und konserviert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Pflanzen rennen nicht weg, das ist eine wichtige Nahrungsquelle. Man muss sich natürlich von dieser Illusion freimachen, jetzt auf Großsäuger jagen zu können. Das ist viel zu aufwendig, erfordert ein enorm großes Wissen und handwerkliches Geschick. Geschweige denn, dass man sich die Waffen erstmal bauen müsste. Also das ist wirklich, in so einer Notsituation sollte man das eher lassen, außer man hat sein Leben lang geübt. Deswegen sind Pflanzen da eine ganz, ganz wichtige Nahrungsquelle. Das Problem ist halt nur, dass man schon auch Fett braucht, um dann, sagen wir mal, diese moderne Ernährungsweise kompensieren muss. Ja, weil wir stopfen ja absolut einen Überschuss an Kohlenhydrate in uns hinein. Und das ist in der Natur schwer zu finden. Also gerade durch pflanzliche Nahrung. Und da fallen wir erstmal in ein Energietief. Also Insekten sind da tatsächlich, wenn man weiß, wo man suchen muss, eine wichtige Proteinquelle. Ja, da muss man nicht auf Großsäuger direkt Jagd machen, sondern man hat auch die Möglichkeit, Engerlinge zu finden. Regenwürmer könnte man theoretisch auch essen. Also da gibt es wirklich auch hier in Deutschland eine Möglichkeit, da sich wirklich das Eiweiß zu holen, was man braucht. Und deswegen sind ja die meisten Städte auch an Gewässern gebaut oder erbaut. Das Fischen, das ist natürlich auch eine ziemlich geniale Art und Weise und eine ziemlich elegante, wenn man das wirklich kann, um sich genügend Nahrung zu beschaffen. Das steht außer Frage. Aber sonst ist es ganz, ganz wichtig, sich vorzubereiten. Da hat man natürlich seine Energieriegel dabei, ist ja klar.
Nun gibt es ja auch diese Survival-Serien. Ich habe das früher immer gerne geguckt. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zum Beispiel dieser Bear Grylls, der ist ja ein ganz großer Survival-Experte, ja, im Fernsehen gewesen, der irgendwie ausgesetzt in der Wildnis wird und dann sich dort irgendwie durchschlagen muss mit Kamerateam. Und das ist vielleicht nicht immer ganz authentisch dargestellt. Aber ja, was hältst du von so Sensations-Survival-Geschichten? Und hast du sowas auch schon mal ausprobiert? Einfach in den Wald mit nichts dabei und dann irgendwie sich so durchgeschlagen, einfach wegen dem Abenteuer, oder würdest du sowas eher nicht empfehlen?
Das ist natürlich, was Bear Grylls macht, ist eine absolut geniale Marketingstrategie. Die Amerikaner wissen sich sehr gut zu vermarkten. Und es ist natürlich schon auch reißerisch dargestellt alles, das muss man schon sagen. Und man wird sich oft auch in Notsituationen jetzt nicht diesen Situationen aussetzen, die er sich aussetzt, nur zur absoluten Not. Und Survival hat auch was damit zu tun, wie man mit seiner Energie umgeht. Aber nichtsdestotrotz tun wir das natürlich auch auf einer gewissen Art und Weise. Wir nennen es Holistic Survival, also das ganzheitliche Survival, dass wir wirklich unseren Körper fordern durch das Weglassen von Ausrüstung, dass wir tatsächlich wirklich nur mit einem T-Shirt und einem Messer, ja, im Herbst 3 Tage in den Wald gehen. Das machen wir. Und das fordert natürlich all die Ressourcen, die man dann hat. Und das soll es ja auch sein. Also man will sich an seine Grenzen begeben, bewusst, um dann aus seiner Komfortzone herauszukommen und dann zu wachsen. Das macht man natürlich aber unter Laborbedingungen, weil das ist schon extrem. Wenn man sich wirklich in Alaska nur mit einem Messer aussetzt, das würde natürlich zu einem großen Prozentsatz durchaus nach hinten gehen können. Aber man kann auch hier in Deutschland sich solchen Situationen durch das Weglassen von Ausrüstung durchaus aussetzen. Da muss es nur anfangen zu regnen wie jetzt und ein bisschen windig sein. Man hat keine Jacke dabei, dann sieht es schon eng aus, ne? Ja.
Jetzt genau angeschlossen an das, was du gerade eben gesagt hast, also genau dieses Szenario mal abschließend. Wenn Menschen, die ohne Vorerfahrung in der Wildnis gestrandet sind und wieder Leben zurück in die Zivilisation wollen, was wären dann da so 3 Tipps? Was sollte man machen? Wie findet man den Weg zurück?
Auf sich selbst vertrauen, keine Panik bekommen und wirklich sich verinnerlichen, dass man die Power hat, da auch durchzukommen. Das Wichtigste ist da dann, die Ruhe zu bewahren. Weil die meisten solcher Situationen, solcher lebensbedrohlichen Situationen enden dann letzten Endes tödlich durch eine Fehlentscheidung. Das heißt, wirklich dann ruhig bleiben, hinsetzen und erstmal nachdenken. Also wo bin ich verloren gegangen? Also wo ist der Punkt, wo ich das letzte Mal wusste, wo ich war? Und dann muss man natürlich schon auf einer gewissen Art und Weise vorher die Orientierung geübt haben. Da gibt es relativ einfache Mittel, wie man gerade auslaufen kann. Weil das Schlimmste ist, in einem Wald, wo ich wirklich keine Orientierung habe, wo ich keinen Fixpunkt habe, gerade auszulaufen. Das ist also wirklich, sich da mal anzuschauen, wie so eine grob Orientierung ohne Hilfsmittel funktioniert und nicht sofort losstürmen, weil die meisten tödlichen Unfälle passieren dann durch eine Fehlentscheidung. Dann eine Auffanglinie suchen. Das kann ein Fluss sein. Das ist so der Klassiker. Kann auch eine Straße sein. Und dann hat man ja schon fast gewonnen. Und das Dritte ist, sich nicht zu verausgaben, immer wieder Pausen einzulegen und wirklich schnellstmöglich auch wirklich nach Nahrung zu suchen, wo man sich sicher ist, dass man das essen kann. Weil ich verschiebe das auf später, diese Nahrungssuche. Das hatte ich eingangs schon beschrieben, geht dann so auf den Körper, dass man irgendwann auch keine Entscheidung mehr treffen kann, wenn man unterzuckert ist. Also das sollte man definitiv auch dann berücksichtigen, dass man relativ schnell, wenn man in einer Stresssituation ist, dann auch sich um Nahrung kümmern muss.
Was ist, wenn man im Wald hier zum Beispiel so ein Wolfsheulen irgendwie hört? Und was macht man gegen wilde Tiere eigentlich dann im Wald? Also wie kann man das irgendwie so ein bisschen vorbeugen? Also ich wollte mal so eine Reise machen nach Schweden und da kann man ja im Wald campen und dann hieß es, dass man sein Essen irgendwie im Baum hochziehen sollte, wegen den Bären zum Beispiel. Aber was macht man, wenn man dann wirklich konfrontiert wird mit den wilden Tieren und man vielleicht irgendwie ein Messer dabei hat? Ist es dann vielleicht irgendwie sinnvoller, dann wirklich in den Angriff zu gehen oder wegzulaufen? Oder was hilft einem da in so einer Situation?
Ja, also das kommt natürlich ganz aufs Tier an. Also da gibt es natürlich die Großen. Also das ist dann hier in Deutschland sind die Wildschweine, der Wolf und der Bär. Beim Bären, da wird einem ja natürlich, was du gerade selber auch gesagt hast, immer wieder nahegelegt, den Schlafplatz von den Nahrungsmitteln zu trennen, also die auch dann in den Baum zu hängen. Das ist durchaus so. Die Bären sind super interessiert und neugierig. Und wenn sie erschreckt werden, dann gehen die natürlich oft auch in so eine Angriffshaltung rein und können dann auch super gefährlich werden. Letzten Endes, wenn die nicht ausgehungert sind, und das gilt bei Wölfen genauso, dann stehen wir da überhaupt nicht auf dem Speiseplan. Aber jetzt beim Bär und beim Wolf, wenn es wirklich zu einem Angriff kommen sollte, dann wird der Wolf zum Beispiel, und ich muss im Vorfeld sagen, das ist so was von unwahrscheinlich, dass das der Fall sein wird, dass ein Wolf einen angreift. Jetzt sind wir ein bisschen reißerisch, aber letzten Endes ist es, wäre es dann wahrscheinlich so, wegrennen geht nicht, weil er hatte einen Beute-Verfolgungsreflex. Wenn ich mich umdrehe und wegrenne, dann gibt er Gas. Wenn er angreift, dann wird er auf die Kehle zuspringen. Also er wird versuchen, einem in die Kehle zu beißen. Da ist es dann, wenn du ein Messer dabei hast, ratsam, das Messer an die Kehle zu halten, weil er wird ablassen. Also wenn er verletzt wird, und das ist der Unterschied zum Kampfhund, wird er ablassen. Und auch zum Unterschied kann man den Wolf auch in die Augen gucken. Das kann man beim Kampfhund, sollte man beim Kampfhund nicht machen. Also man kann mit dem Wolf auch kommunizieren. Also wenn es ein Tier gibt, mit dem man kommunizieren kann, dann ist es der Wolf im Wald. Beim Bären sieht es halt schon ein bisschen anders aus. Also da müsste ich dann ihm schon sehr, sehr vehement zeigen, dass ich der Boss bin. Das ist beim Wolf eigentlich genauso, aber beim Bären wird es wahrscheinlich noch etwas schwieriger werden, weil er imposanter ist. Also da muss man dann wirklich, Entschuldigung für die Wortwahl, aber die Eier in der Hose haben, ihm zu zeigen, wer der Boss ist. Und wenn er dann nicht allzu hungrig ist, dann wird er schon ablassen. Wenn er angreift, dann ist die Nase, das ist aber genauso wie beim Wolf, das die vitalste Stelle. Und dann verteidigt man sich, man gibt alles. Man muss dann wirklich tatsächlich alles geben.